Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Mittwoch, dem 4. Oktober auf Rabe. Heute steht in unserer Sendung der Kampf gegen den Kapitalismus im Zentrum. Zuerst mit Tamara Funicello.
Wir wollen den Kapitalismus überwinden, aber wir werden den Kapitalismus nicht mit einer Initiative überwinden. Das wäre ja zu schön und zu einfach.
Bevor sie den Kapitalismus überwinden kann, will die JUSO das reichste Prozent der Bevölkerung stärker besteuern. Mit der 99%-Initiative soll die Besteuerung von Kapitalerträgen eingeführt werden. Heute Morgen wurde die Initiative lanciert. Und die Überwindung des Kapitalismus mit militanten Mitteln wollten diverse linksradikale Gruppierungen in den 1970er Jahren. In unserer Rubrik Zeitsprung blicken wir heute 40 Jahre zurück auf den deutschen Herbst 1977, als die Rote Armee-Fraktion RAF Deutschland in Atem hielt.
Zu erwägen ist nicht ein Widerstandsrecht in der Bundesrepublik, wie es hier nicht um Rechte geht, sondern was die Politik der RAF ausdrückt, ist das Bewusstsein der Pflicht zum Widerstand in der Bundesrepublik.
Wir gehen der Frage nach, warum so viele Frauen mitkämpften in der deutschen RAF und anderen linksextremistischen Organisationen. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages. Wilmar All. Gestern kam es offenbar zu einer sehr ungemütlichen Situation im zürcherischen Nobelwohnort Meilen.
Genau, die Schweizer JungsozialistInnen belagerten kurzerhand die Villa der reichsten Schweizer Parlamentarierin von SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher. Damit lancierten sie ihre 99%-Initiative. 99% in Anlehnung an das Motto der kapitalismuskritischen Occupy-Bewegung in den USA, «We are the 99%». Mit der Initiative zielt sie auf das 1% der Schweizer Bevölkerung, die laut Berechnungen der JUSO über 40% des gesamten Schweizer Vermögens besitzen. Und dieses 1% wird immer reicher. Ein Grund ist die tiefe Besteuerung von Kapitalgewinnen. Wer von Zinsen und Dividenden lebt, zahlt weniger Steuern, als würde er oder sie dieses Geld mit Arbeit verdienen. Das muss sich ändern, verlangt die JUSO und hat deshalb vor rund einer Stunde auf dem Bundesplatz die Initiative lanciert, mit insgesamt 99 Personen, die alle ein Plädoyer abgaben. An vorderster Front mit dabei war auch die JUSO-Präsidentin und Rabe-Kolumnistin Tamara Funicello. Wir haben sie gefragt, was die 99%-Initiative genau bezweckt.
Ja, die 99%-Initiative, die ist eben eine Initiative für die 99% der Bevölkerung, weil sie eben das 1%, das reichste Prozent der Bevölkerung endlich an die Kasse bittet.
Und wie genau soll denn dieses 1% zur Kasse gebeten werden?
Ganz konkret wollen wir eigentlich Kapital statt Arbeit besteuern, also Kapitaleinkommen, um genau zu sein, das heißt Zinsen und Dividenden, und zwar bei einem Freibetrag von 100.000 Franken. Und da muss man sich schon vorstellen, bis man auf Zinsen von 100.000 Franken kommt, muss man recht viel Geld haben, etwa 3 Millionen, die dann 100.000 Franken abwerfen. Und ab diesem Betrag, alles was darüber liegt, das wollen wir verstärkt besteuern.
Jetzt gab es schon viele Versuche, die Kapitalbesteuerung einzuführen, also dass eben nicht nur die Arbeit besteuert wird, sondern eben auch der Gewinn, der zum Beispiel auf Wertschriften erwirtschaftet wird. Schon jetzt ist klar, der JUSO wird ein harter Wind entgegenwehen. Man wird euch wahrscheinlich vorwerfen, ihr wolltet den Kapitalismus überwinden. Was sind denn Ihre Argumente, wenn dieser harte Wind zu blasen beginnt?
Wir wollen den Kapitalismus überwinden, aber wir werden den Kapitalismus nicht mit einer Initiative überwinden. Das wäre ja zu schön und zu einfach. Aber was diese Initiative machen kann, ist eine Diskussion zu lancieren, eine Diskussion, die ganz klar darauf abzielt, dass eben die 99% zusammenstehen. Weil es ist einfach nicht die Schuld des Kollegen oder der Kollegin mit dem andersfarbigen Pass nebendran, wenn mein Lohn tiefer ist, sondern die Schuld ist schlussendlich die des Chefs, der einfach vermehrt Geld einsteckt. Und ich glaube, diese Diskussion lohnt es sich zu führen. Die Leute merken in unserem Land, dass es nicht so weitergehen kann. Es wird überall abgebaut, gleichzeitig werden die 330 immer reicher. Ich glaube, es ist ein Punkt angekommen, wo es reicht und wir sind bereit, in die Offensive zu gehen und klar anzuprangern, dass dieses System so nicht weiter funktionieren kann.
Ein Punkt ist mir aufgefallen beim Durchlesen eurer Publikation zum Thema, dass auch die Situation der Frauen gestärkt werden soll. Können Sie uns das ein bisschen erläutern, Tamara Funicello?
Die Initiative will eigentlich, dass das mehr eingenommene Geld in zwei Formen an die 99 zurückgegeben wird. Und zwar entweder in Form von Steuersenkungen für kleine und mittlere Einkommen oder aber indem das Geld für die soziale Wohlfahrt, also das sprich Kita-Plätze zum Beispiel oder die Erhöhung von Prämienverbilligungen und so weiter und so fort fließt. Und man darf einfach nie vergessen, dass immer, wenn der Service Public abgebaut wird, dann trifft das Frauen in einem überdurchschnittlichen Maße. Und genau das wollen wir verhindern. Genau darum ist eben diese Initiative auch eine Initiative für die Frauen, weil ein großer, guter Service Public vor allem die Frauen ins Zentrum rückt.
Es ist eine Initiative, die von der JUSO lanciert wird. Habt ihr schon andere Parteien oder Organisationen mit im Boot, die euch bei der Unterschriftensammlung unterstützen?
Ja, das Bündnis ist relativ breit. Wir haben die SP mit an Bord, mit prominenter Unterstützung von Christian Louvrat und Cedric Wermuth, Margret Kiener-Nellen, die mitgearbeitet hat am Initiativtext. Wir haben aber auch die Grünen und die jungen Grünen mit an Bord. Solidarité wird uns unterstützen aus dem Welschland. Das Denknetz wird sich einschalten. Also es ist eine breite Koalition, die sich da ganz klar hinter diese Initiative schart.
Sagt JUSO-Präsidentin Tamara Funicello. Das Berner Kantonsparlament macht weiter mobil gegen die fahrende Minderheit. Die Sicherheitskommission des Grossen Rates verlangt im neuen Polizeigesetz mehr Möglichkeiten für die Berner Polizei, um Fahrende wegzuweisen. Die Kommissionsmehrheit will unerlaubtes Campieren explizit als Wegweisungsgrund im Gesetz festschreiben. Die Wegweisungen will die Sicherheitskommission insgesamt verschärfen. Zukünftig soll die Polizei mündliche Wegweisungen bis zu 48 Stunden aussprechen können und nicht wie bisher nur für 24 Stunden. SP und Grüne kündigten gegen beide Vorschläge Widerstand an. Besonders umstritten ist im neuen Polizeigesetz auch der neue Passus, der besagt, dass bei gewalttätigen Ausschreitungen an Demonstrationen die Kosten neu die Veranstaltenden berappen müssen. Die Kommissionsmehrheit will hier eine maximale Obergrenze festlegen. Das Berner Kantonsparlament berät die Revision des Polizeigesetzes im November. Und wenn wir schon beim Thema sind, die Stadt Berner Sicherheitsdirektion stellt noch einmal klar, dass sie am Freitag keine Antifa-Demonstration will. In einer Mitteilung hält sie fest, die angekündigte unbewilligte Antifa-Kundgebung nicht zu tolerieren, weil sie ein Sicherheitsrisiko darstelle. Anlass für die Kundgebung ist der 10. Jahrestag vom 6. Oktober 2007. Damals hatte eine linke Gegendemonstration den Wahlmobilisierungsmarsch der SVP verhindert. Kommenden Freitag soll deshalb erneut gegen Rechtspopulismus und Extremismus, gegen Fremdenfeindlichkeit und Sexismus demonstriert werden. Und damit noch ins Ausland. Der spanische König Felipe hat sich gestern in einer Rede an die Nation gewandt. Er kritisierte die katalanische Regionalregierung dafür, dass sie das Unabhängigkeitsreferendum durchgeführt hatte. Das Königshaus stehe für die Einheit und die Verfassung des Landes. So stellte sich Felipe mit deutlichen Worten hinter die spanische Regierung von Rajoy, den von Spaniens Polizei orchestrierten international verurteilten Polizeieinsatz vom Sonntag, kritisierte Felipe mit keinem Wort. Damit noch zum Wetter. Morgen Vormittag hat es teilweise Hochnebel, danach zeigt sich die Sonne bei bis zu 20 Grad. Der Freitag beginnt trüb und nass, am Nachmittag wird es freundlicher bei 14 Grad und auch am Wochenende bleibt es freundlich bei maximal 13 bis 15 Grad.
Rabe Info.
Bevor wir im Zeitsprung 40 Jahre zurückblicken auf den sogenannten Deutschen Herbst, den Höhepunkt der linksextremistischen Bewegung in Deutschland, gibt's hier einen kleinen Vorgeschmack mit Guts, Pie, Earshot und ihrem Brief aus dem Toten Trakt. Der Text stammt von Ulrike Meinhof, intellektueller Kopf der Roten Armee-Fraktion RAF. Geschrieben hat sie ihn während der Isolationshaft in Köln.
Das Gefühl, es explodiert einem der Kopf. Das Gefühl, die Schädeldecke müsste eigentlich zerreißen, abplatzen. Das Gefühl, es würde einem das Rückenmark ins Gehirn gepresst. Das Gefühl, das Gehirn schrumpelt einem allmählich zusammen. Das Gefühl, man stünde ununterbrochen, unmerklich unter Strom. Man würde ferngesteuert. Das Gefühl, die Assoziationen würden einem weggehackt. Das Gefühl, man pisst sich die Seele aus dem Leib, als wenn man das Wasser nicht halten kann. Das Gefühl, die Zelle fährt. Man wacht auf, macht die Augen auf, die Zelle fährt. Nachmittags, wenn die Sonne reinscheint, bleibt sie plötzlich stehen. Man kann das Gefühl des Fahrens nicht absetzen, nicht anhalten. Man kann nicht klären, ob man vor Kälte oder vor Fieber zittert. Man kann nicht klären, warum man zittert. Man friert. Um in normaler Lautstärke zu sprechen, Anstrengung, liebe lautes Sprechen, fast brüllen, das Gefühl, man verstummt. Man kann die Bedeutung der Worte nicht mehr identifizieren, nur noch raten. Der Gebrauch von Zischlauten ist absolut unerträglich. Wärter, Besuch, Hof, erscheint einem als Sandboy. Kopfschmerzen, Flaps. Satzbau, Grammatik sind nicht mehr zu kontrollieren. Man beginnt Dinge zu vergessen. Beim Schreiben zwei Zeilen. Man kann am Ende der zweiten Zeile den Anfang der ersten nicht behalten. In der Zelle hängen Zettel, auf denen steht, was man sagen wollte. Worte verlieren ihren Sinn, Sätze verlieren ihre Bedeutung. Das Gefühl, wenn man sagen würde, was los ist, wenn man rausgelassen würde, das wäre wie dem anderen kochendes Wasser ins Gesicht zu schütten. Wie zum Beispiel kochendes Trinkwasser, das einen lebenslänglich verbrüht, entstellt. Rasende Aggressivität, für die es kein Ventil gibt. Das ist das Schlimmste. Klares Bewusstsein, dass man keine Überlebenschance hat. Völliges Scheitern, das zu vermitteln. Besuche hinterlassen nichts. Eine halbe Stunde danach kann man nur noch mechanisch dekonstruieren, ob der Besuch heute oder vorige Woche war. Einmal in der Woche baden gehen dagegen bedeutet, einen Moment auftauchen, erholen, hält auch für ein paar Stunden an. Das Gefühl, Zeit und Raum sind ineinander verschachtelt. Das Gefühl, sich in einem Verzerrspiegelraum zu befinden, torkeln. Hinterher fürchterliche Euphorie, dass man was hört über den akustischen Tag- und Nachtunterschied. Das Gefühl, dass jetzt die Zeit abfließt, das Gehirn sich wieder auslegt, das Rückenmark wieder runtersackt, überbrochen. Das Gefühl, es sei einem die Haut abgezogen worden. Das Gefühl, das Gehirn wird zu einem Vakuum zusammengepresst. Das Gefühl, es explodiert einem der Kopf. Das Gefühl, die Schädeldecke müsste eigentlich zerreißen, abplatzen. Das Gefühl, es würde einem das Rückenmark ins Gehirn gepresst. Das Gefühl, das Gehirn schrumpelt einem allmählich zusammen. Das Gefühl ist schrumpelt. dumm.
Rabe Info. Zeitsprung.
Ulrike Meinhof, Gudrun Enslin oder Petra Krause, kaum je sind in Zusammenhang mit einer politischen Bewegung so viele Frauennamen ins historische Gedächtnis eingeprägt worden, wie beim sogenannten Linksextremismus der 60er und 70er Jahre. Bei der deutschen Roten Armee-Fraktion RAF waren teilweise fast die Hälfte Frauen. Auch in der Schweiz standen Frauen im Zentrum der öffentlichen Debatte. Warum engagierten sich damals so viele, oft führend im linksextremistischen Kampf? Dieser Frage geht Wilmar All auf den Grund, heute im Zeitsprung, 40 Jahre nach dem deutschen Herbst 1977.
Der deutsche Herbst 1977 war der Höhepunkt einer der schwersten Krisen der deutschen Nachkriegszeit. Der linksextremistische Terror der Roten Armee-Fraktion RAF hielt das Land in Atem.
Hier nochmal einfach. Wir sind auch verantwortlich für die Angriffe auf das CIA-Hauptquartier und das Hauptquartier des 5. US-Korps in Frankfurt am Main und auf das US-Hauptquartier in Heidelberg. Insofern wir in der RAF seit 70 organisiert waren, in ihr gekämpft haben und am Prozess der Konzeption ihrer Politik und Struktur beteiligt waren.
So Gudrun Enslin, Gründungsmitglied der RAF 1976 vor Gericht. Nach zahlreichen Attentaten, Anschlägen und Geiselnahmen überschlugen sich im Herbst 1977 die Ereignisse. Auf die Entführung des deutschen Lufthansa-Flugzeugs folgte die Todesnacht von Stammheim. Die führenden Köpfe der ersten RAF-Generation, unter ihnen auch Gudrun Enslin, begingen Selbstmord, worauf die zweite RAF-Generation den deutschen Arbeitgeberpräsidenten ermordete.
Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. 6 Wochen nach seiner Entführung durch Terroristen in Köln ist Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer heute Abend ermordet aufgefunden worden. Die Todesursache ist nach letzten Berichten nicht völlig klar. In verschiedenen Agenturmeldungen wird davon gesprochen, dass Schleyer erschossen worden ist. Die Nachrichtenagentur AP aber gab unter Berufung auf die Polizei in Mühlhausen eine andere Darstellung. Danach wurde Schleyer in brutaler Weise die Kehle durchgeschnitten.
Die Gewaltbereitschaft der RAF war außergewöhnlich und ebenso außergewöhnlich war die zentrale Rolle der Frauen innerhalb der Roten Armee-Fraktion.
Ulrike Meinhof war immerhin der theoretische Kopf der Roten Armee-Fraktion. Gudrun Enslin war für die gesamte Finanzlage der Gruppe verantwortlich. Oder nach der Entlastung von Brigitte Mohnhaupt nahm sie dann ab 1970 auch eine führende Rolle innerhalb der zweiten Generation ein.
Nicht nur Gründungsmitglieder und intellektuelle Köpfe der RAF waren weiblich. Insgesamt war der Frauenanteil sehr hoch, mit rund 45%, schätzt Gisela Dierwald-Kerkmann, Professorin für Zeitgeschichte an der Universität Bielefeld mit dem Forschungsschwerpunkt historischer Terrorismus.
Plötzlich waren da Frauen und sehr viele Frauen, wenn Sie sich allein vorstellen, 1977 wurde nach 16 Terroristen gesucht, davon waren allein 10 Frauen. Also das ist natürlich schon, es war nicht nur der hohe Frauenanteil, sondern dass Frauen überhaupt den bewaffneten Kampf aufnahmen, respektive dem Staat den Krieg erklärt hatten, löste eine große Unsicherheit und ein großes Unverständnis in der Gesellschaft aus.
Dieses große Unverständnis kompensierte die Gesellschaft damit, dass sie die Gewaltbereitschaft der jungen, oft gut situierten Frauen mit psychischen Besonderheiten erklärte oder mit geschlechtsspezifischen Gründen.
Von Auffassung, Frauen seien zum Fanatismus tendierend und zum vernunftmäßigen Handeln nicht in der Lage. Wenn wir uns so Zeitungsartikel anschauen, wird immer wieder die These einer sexuellen Abhängigkeit formuliert und hier gerade die Gleichung vom Boss, also primär hier Andreas Bader, und von seinen Gespielen wurde gesprochen. Es wurde sehr stark versucht, in der öffentlichen Debatte diese Entscheidung der Frauen für diesen bewaffneten Kampf mit individuellen psychischen Abweichungen zu interpretieren.
Das Gefühl, dein Gehirn wird zu einem Vakuum zusammengepresst. Das Gefühl, es explodiert einem der Kopf. Das Gefühl, die Schädeldecke müsste eigentlich zerreißen, abplatzen. Das Gefühl, es würde einem das Rückenmark ins Gehirn gepresst.
Ulrike Meinhofs extremistische Überzeugungen zum Beispiel habe man oft damit begründet, dass Meinhof an einer Gehirnerkrankung litt und sich einer Gehirnoperation unterziehen musste. Solche Erklärungsversuche habe es bei Männern kaum gegeben, meint Diewald Kerkmann.
Bei den Männern war ja keine Abweichung festzustellen. Die Abweichung war ja bei diesen Frauen, weil normalerweise Frauen doch eine fürsorgende Funktion haben und wenig aggressiv sein. Und hier waren es ja Frauen, die tatsächlich offensiv für eine gewaltbereite Vorgehensweise dahin tendierten.
Und das war nicht nur in der RAF so, sondern auch bei den linksextremistischen Weathermen in den USA oder den italienischen Roten Brigaden. Selbst in der Schweiz, die von terroristischen Attentaten weitgehend verschont blieb, war es eine Frau, die Behörden und Öffentlichkeit jahrelang auf Trab hielt. Die deutsch-italienische Doppelbürgerin Petra Krause.
Petra Krause kann nicht einfach als palästinensische Freiheitskämpferin bezeichnet werden. Sie ist eine Person, die gemeinrechtliche Delikte, Sprengstoffdelikte begangen hat. Und dafür muss sie die Verantwortung übernehmen. Sie wird als Untersuchungsgefangene im Herbst vor Gericht gestellt werden. Man kann den Terror nicht bekämpfen, indem man die Terroristen freilässt.
So der damalige Bundesrat Kurt Vogler im Schweizer Fernsehen SRF. Krause wurde 1975 in Zürich verhaftet. Vorgeworfen wurden ihr zwei Sprengstoffanschläge. Weiter soll sie als Kopf einer linksextremistischen Gruppierung Waffen aus Armeebeständen gestohlen und an terroristische Organisationen im Ausland geliefert haben.
Sie war ein Scharnier, weil sie enge Beziehungen zur linksterroristischen oder linksextremen Szene in Italien und auch zu Deutschland. Also scheinbar hatte sie auch Kontakte zu Carlos, dem bekannten internationalen Terroristen. Also von dem her füllte sie diese Scharnierfunktion aus und war für die Schweiz schon als Symbol sehr wichtig.
Dominique Grisar, Dozentin an der Universität Basel, hat sich in ihrer Dissertation intensiv mit Petra Krause auseinandergesetzt. Ins historische Gedächtnis der Schweiz eingegangen ist Petra Krause als ausländische Terroristin, die die Schweizer Behörden an der Nase herumführte. Als Frau, die sich selbst von der Täterin zum Opfer hochstilisierte, indem sie eine breite Debatte entfachte über die Bedingungen von politischen Gefangenen in Isolationshaft.
Italienische Parlamentarierinnen entschieden sich, in die Schweiz zu reisen, um die Haftbedingungen in der Schweiz anzuschauen, weil sie eben Schauerhaftes gehört haben. In der Schweiz solidarisierten sich schon vor allem linke Kreise und fingen somit auch an, die Isolationshaft im Gefängnis zu thematisieren, zu problematisieren. Unter anderem aber auch Ärzte, die eben um die Gesundheit bangten von Krause und eben auch die Problematik von Isolationshaft unter anderem auch als eine Folter, eine Tortur thematisierten.
Fast 3 Jahre lang saß Petra Krause in Isolationshaft. Immer wieder trat sie aus Protest gegen die Haftbedingungen in den Hungerstreik und wurde dadurch immer magerer, schwächer und kränker.
Und die Vorstellung eben, dass eine solche zierliche Person, insbesondere im Moment, wo sie dann sehr abgemagert war, Terrorakte verübt, das war sehr schwierig zu vereinbaren in den Köpfen. Und das schon auch, weil in unseren Köpfen eben Frauen tendenziell eher eben Opfer von Waffengewalt sind und dann eben Petra Krause die Möglichkeit auch gab, sich als Opfer darzustellen, das war sicher der Fall.
Und so kam es den Schweizer Behörden wohl auch nicht ganz ungelegen, als sie Petra Krause endlich nach Italien ausschaffen und damit die Verantwortung abgeben konnten. Die Verantwortung für den Linksterrorismus im Ausland zu suchen, war laut Dominique Grisar eine verbreitete Strategie der Schweizer Behörden.
Schweizer Frauen sprach man viel weniger zu als den Schweizer Männern. Und den Schweizer Männern sah man als weniger gefährlich an als die ausländischen Frauen und Männer. Zum Beispiel beim Brandanschlag auf das Chalet von Axel Springer vermutete man eben ausländische Gruppierungen oder einen ausländischen Mann. Und der Schweizer, der diese Tat verübte, Daniel de Roulet, er wurde, obwohl er 99% auf das Profil passte, wurde er nie festgenommen. Und das schon eben, weil in den Köpfen auch der Polizei, es war immer die Verknüpfung, eben diese Taten müssen eigentlich verübt sein von ausländischen Personen.
Bleibt die Frage, warum sich in den 60er und 70er Jahren so viele Frauen linksextremistischen Gruppierungen anschlossen. Dafür gibt es individuelle, aber auch gesellschaftliche Gründe, meint Gisela Diewald-Kerkmann, Professorin für Zeitgeschichte an der Universität Bielefeld. Die 60er und 70er Jahre waren geprägt von großen gesellschaftlichen Umbrüchen. Es war die Zeit der Studierendenproteste, der sozialen Bewegungen. Viele Frauen durchliefen damals einen Bewusstwerdungsprozess und einen starken Politisierungsprozess. Und dann kam das Attentat auf den Studenten Benno Ohnesorg 1967 in West-Berlin. Es war ein erster wichtiger Schlüsselmoment für die Radikalisierung der Bewegung. Ulrike Meinhof, zukünftiger Kopf der Roten Armee-Fraktion RAF, meinte damals im RBB-Fernsehen:
Ich halte die Straße keineswegs für ein ganz besonders geeignetes Mittel, seine Meinung bekannt zu machen. Wenn man aber einem aber nichts anderes übrig bleibt, wenn man also nicht im Fernsehen sitzt und wenigstens ein oder zweimal in der Woche ein oder zwei Stunden lang genau sagen kann, was man zu sagen hat, wenn man nicht über die Millionen Auflagen von Springer-Zeitungen und Illustrierten verfügt, wenn man öffentlich diskutieren will, auf Raumverbote stößt und auf Versammlungsverbote, dann bin ich es allerdings der Ansicht, dass es außerordentlich demokratisch ist, wenn es Leute gibt, die trotz all dieser Verbote die einzige Öffentlichkeit, die dann für sie bleibt, nämlich die der Straße, benutzen und davon öffentlich Gebrauch machen.
Viele junge Menschen hatten damals das Gefühl, dass man sie nicht hört, dass Proteste auf der Straße nicht ausreichen, dass gegen solche Gewalt nur noch Gegengewalt helfe, dass Widerstand Pflicht sei, wie es Gudrun Enslin 1976 vor Gericht formulierte.
Zu erwägen ist nicht ein Widerstandsrecht in der Bundesrepublik, wie es hier nicht um Rechte geht, sondern was die Politik der RAF ausdrückt, ist das Bewusstsein der Pflicht zum Widerstand in der Bundesrepublik.
In der öffentlichen Debatte hieß es damals oft, es sei die Schuld der Emanzipationsbewegung der Frauen, dass sich nun so viele in linksextremistischen Bewegungen engagierten. Ein Irrtum, meint Gisela Diewald-Kerkmann.
Diese sogenannte Emanzipationsthese lässt eigentlich außer Betracht, dass die Frauen der RAF sich nicht als Feministin verstanden. Sie haben permanent eigentlich immer darauf hingewiesen, dass sie nicht aus der feministischen Bewegung kamen und sich auch nicht als Frau definierten, sondern sie definierten sich als revolutionäre Kämpferin für die Ziele eben der Roten Armee-Fraktion. Und interessant ist, dass die Geschlechterdifferenz für sie keine starke Bedeutung hatte. So belegen Selbstzeugnisse oder auch Interviews, dass es für sie auch bedeutungslos war, dass sie überhaupt Frauen waren und letztendlich somit auch das Rollenverständnis in der Illegalität keine Rolle für sie gespielt habe.
Dass Frauen in der RAF gleichwertig und gleichberechtigt waren, habe sicher auch mit der Ideologie der Gruppe zu tun, meint Diewald Kerkmann.
Angesichts der Philosophie von linksextremistischen Gruppen ist es auch nicht überraschend, dass sie hier ein anderes Rollenverständnis auch praktiziert werden. Die Philosophie ist ja gerade Gleichheit, die Aufhebung von Unterdrückung, von Minderheiten. Und vor diesem Hintergrund bot natürlich die Rote Armee-Fraktion ein starkes Mitwirkungsangebot für Frauen an.
Wenn man aber statt der Ideologie die Organisationsstruktur der RAF betrachtet, mag es trotzdem erstaunen, dass der Frauenanteil so hoch war, wie Genderforscherin Dominique Grisard bemerkt.
Die Organisation der RAF war sehr hierarchisch, fast schon militarisiert. Und so ist es doch auf eine Art erstaunlich, dass eigentlich eine sehr nach, ja, wie man sagen würde, maskulinen Vorstellungen organisierte Gruppe, dass die so viel Raum bot für eben Frauen.
Grisard meint deshalb, dass es vor allem der revolutionäre Zeitgeist der 60er und 70er Jahre war, der so viele Frauen in den Linksextremismus trieb.
Auch wenn diese Frauen sich nicht als Feministinnen verstanden, waren sie doch geprägt von dieser Zeit, wo Frauen verstärkt in der Öffentlichkeit agiert haben. Allgemein war das eine Zeit, wo da etwas aufbrach und Möglichkeiten bot für Frauen, die sich eben politisch aktiv betätigen wollten.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Mittwoch, dem 4. Oktober auf Rabe. Alle Podcaster-Infosendungen gibt es zum Nachhören unter info.rabe.ch. Dort gibt es auch viele zusätzliche Hintergrundinformationen, Fotos, Videos und weiterführende Links. Service Public pur. Das nächste aktuelle Info gibt es morgen Donnerstag, wie immer um 11. Dann hört ihr eine Spezialsendung aus der Klinik Waldau zu vielen Themen der Psychiatrie in Zusammenarbeit mit der Sendung Lokomotivo. Beigetragen zu dieser Sendung hat Wilmar All. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne zweite Wochenhälfte. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.